In der heutigen Folge gebe ich dir ein kleines Update oder eine Zusammenfassung über das Reizdarmsyndrom. Und die Folge ist spannend für dich, wenn du betroffen bist oder wenn du unsicher bist, ob deine Symptome mit dem Reizdarmsyndrom in Verbindung stehen.
So schön, dass du da bist. Unbeschwert ernährt ist dein Podcast für ein gutes Bauchgefühl. Hier erfährst du, wie du frei bist von ernährungsbedingten Beschwerden und wie du dein Essen wieder sorgenlos und gedankenfrei genießen kannst. Du erfährst, wie du dein Vertrauen in deinen Körper stärken kannst und lernst, deine Körpersignale einzuschätzen, um dein inneres Gleichgewicht und Wohlbefinden zu finden. Mein Name ist Lena, ich bin Ernährungstherapeutin und Ayurveda Life Coach und ich freue mich sehr, dass du diese Folge heute hörst.
Schön, dass du heute in das Thema hineinhörst. Ich möchte heute nochmal so ein bisschen aus wissenschaftlicher Sicht über das Reizdarmsyndrom sprechen. Du kannst erfahren, ob du davon betroffen bist, ob deine Symptome eventuell dazu passen, ob es überhaupt eine organische Erkrankung ist, welche Ursachen es geben kann. Du erfährst, welche Therapiemöglichkeiten es gibt und ich spreche auch noch so ein bisschen über meine Geschichte. Ich habe aktuell gar keine Beschwerden und auch schon länger. Ich habe sehr ganzheitlich an mir gearbeitet und habe eine frühere Diagnose. Vor einigen Jahren haben das Ärzte zu mir auch gesagt, Reizdarmsyndrom ist ja eine Ausschlussdiagnose. Sie sind davon betroffen und meistens erzählen die Ärzte einem dann auch, dass es etwas Chronisches ist. Und ich möchte dir Mut machen, denn ich habe keinerlei Einschränkungen mehr und bin davon oder habe keine Beschwerden mehr und würde mich nicht mehr als Reizdarmpatient bezeichnen. Und vielleicht bringt dir das Hoffnung, dass du auch weißt, du kannst deine Beschwerden lindern, auch wenn du vielleicht jetzt die Diagnose Reizdarmsyndrom bekommen hast. Genau. Was ist denn überhaupt das Reizdarmsyndrom? Es ist eine organische Erkrankung, also nicht unbedingt eine psychosomatische Erkrankung oder eine psychische Erkrankung. Dazu möchte ich auch nochmal eine Extra-Folge machen, denn ganz viele Beschwerden können wir uns gar nicht vorstellen, dass die Psyche das auslöst. Und ich habe ja auch beim Heilpraktiker für Psychotherapie einiges über Diagnosestellung gelernt und auch im ICD-10 sehr viel auswendig lernen dürfen. Und es gibt tatsächlich auch in den Kategorien für psychische Erkrankungen ein Colon irritable, das heißt auch also Beschwerden, die wirklich rein psychisch ausgelöst werden können, fühlen sich teilweise auch an wie das Reizdarmsyndrom. Aber beim Reizdarmsyndrom ist es mittlerweile wirklich so, dass es eine organische Erkrankung ist, für die es aber leider keine üblichen Untersuchungsmethoden gibt oder auch keine fassbaren Ursachen. Deshalb tut man sich mit der Diagnose teilweise auch schwer. Und es ist so, dass es gewisse Kriterien gibt, die ROM-Klassifikationskriterien, die gibt es schon einige Zeit. In den deutschen Leitlinien wurde die 2021 nochmal aktualisiert. Und da ist es so, dass im Prinzip die Beschwerden chronisch sein müssen. Das heißt, sie müssen länger als 3 Monate bestehen. Und es muss eine relevante Einschränkung der Lebensqualität vorhanden sein. Das heißt, auch der Patient oder die Patientin, die Betroffenen gehen deshalb auch zum Arzt, machen sich Sorgen, sie haben eine schlimme Erkrankung und sind sehr eingeschränkt in der Lebensqualität. Und es gibt keine andere Erklärung dafür, also keine andere Ursache, wie beispielsweise eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder eine Zöliakie, eine Autoimmunerkrankung. Beschwerden können sein, also Bauchbeschwerden mit Schmerzen, Missempfindungen, Blähungen, häufig Stuhlgangveränderungen wie Durchfall, Verstopfung, wechselnde Stühle. Genau, und das sind so die Hauptkriterien, Punkte, die erfüllt sein sollen, bevor man überhaupt die Diagnose stellt. Ich komme gleich auch noch darauf zu sprechen, was wichtig ist, auszuschließen oder welche Untersuchungsmethoden wichtig sind, falls du jetzt gerade noch gar nicht beim Arzt warst beispielsweise oder dein Arzt noch keine weiteren Untersuchungen eingeleitet hat und trotzdem schon der Begriff Reizdarm im Raum steht. Was kann ein Reizdarmsyndrom verursachen? Also es gibt keine alleinige umfassende Ursache sozusagen von dem Reizdarmsyndrom. Es konnte bis heute nichts gefunden werden als Auslöser. Allerdings haben wir in den letzten Jahren sehr viele Erkenntnisse gesammelt über die Störung bestimmter Funktionen des Verdauungstrakts, aber auch des Nervensystems. Das heißt, es könnte eine Motilitätsstörung zugrunde liegen, also eine Bewegungsstörung deines Darms. Aber auch eine, das habe ich schon häufig erlebt, auch in der Praxis, eine gesteigerte Empfindlichkeit des Verdauungstrakts für mechanische und chemische Reizungen. Also ich habe auch auf jeden Fall eine erhöhte viszerale Sensibilität nennt man das. Mein Bauch reagiert einfach schnell und ist nicht, sage ich mal, das robusteste oder unfeinfühligste, ich weiß nicht, ob das Wort jetzt richtig ist, Organ in meinem Körper, sondern ist sehr, sehr feinfühlig, mein Darm, und reagiert schnell auf Außenreize oder auch auf Innenreize durch Nahrungsmittel. Eine weitere Ursache vom Reizdarmsyndrom kann sein eine leichte chronische Entzündung des Darms. Da finden sich manchmal vermehrte Lymphozyten bzw. Mastzellen. Und als auslösende Ursache werden dann häufig vorangegangene Magen-Darm-Infekte gefunden. Also das nennt man dann postinfektiöses Reizdarmsyndrom. Wenn du meinem Podcast oder meinem Buch beispielsweise folgst oder das gelesen hast, dann weißt du vielleicht, dass ich auch in der Kindheit sehr viele Infekte, Magen-Darm-Infekte hatte. Und das wahrscheinlich auch für mich eine große Ursache war oder einer der Ursachen, warum ich dann später viele Bauchbeschwerdungen in Richtung Reizdarm hatte. Es kann aber auch als Ursache ein verändertes Mikrobiom, also eine veränderte Darmflora vorliegen. Da haben wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, dass eben bei Reizdarmpatienten ein verändertes Mikrobiom vorliegt, gegenüber, wenn man das vergleicht mit einem Mikrobiom bei Menschen, die keinerlei Beschwerden haben. Und das sollte aber nicht dazu führen, das sagt jetzt so die wissenschaftliche Leitlinie, dass man eine ausgiebige, aufwendige, kostenspielige Diagnostik von seinem Stuhl durchführen lassen sollte, weil da wissenschaftlich noch nicht genug Belege da sind, dass das irgendeine Bedeutung hätte oder dass man daraus gute Therapie, Empfehlungen ableiten könnte. Genau, deshalb könnte man sich das sparen. Es ist aber durchaus möglich, vor allem bei durchfallartigen Stühlen, dass man eine Stuhldiagnostik auf Krankheitskeime macht. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass eben häufig nach vielen Magen-Darm-Infekten, wo dann eben gewisse, nach 3 Monaten später, 6 Monate später immer noch diese Reizdarmsymptome da sind. Genau, da demgegenüber gehören auch Pilze zum normalen Mikrobiom, haben keinen Krankheitswert. Allerdings, genau, wäre das etwas, was du mit deinem Arzt noch besprechen könntest, wenn du da noch gar nicht hingeschaut hast im Bereich Stuhldiagnostik. Zur Genetik ist zu sagen, dass das Reizdarmsyndrom keine Erbkrankheit ist. Allerdings finden sich bei einigen Patienten genetische Veränderungen, die auch bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa nachgewiesen wurden. Dann kann es sein, dass eine zentrale Verarbeitungsstörung im Gehirn eine der Ursachen darstellt. Bei einigen Reizdarmpatienten finden sich andere Hirnbereiche, die auf Signale des Magen-Darm-Trakts reagieren. Und diese aktivierten Hirnareale sozusagen können eine vermehrte Empfindlichkeit auf Magen-Darm-Signale verursachen. Da lohnt sich dann eben auch sehr das Thema Meditation beispielsweise. Da habe ich auch sehr viel Erfolge mit einigen Klientinnen, Hypnose. Genau deshalb funktioniert es so gut. Und auch die psychischen Veränderungen, also psychische Faktoren generell, spielen einfach eine große Rolle, meiner Erfahrung nach, aber auch wissenschaftlich nachgewiesen, beeinflussen die eben Verdauungsfunktionen direkt oder indirekt in der Ausprägung der Symptome und die Wahrnehmung der Beschwerden, also die sogenannte Schmerzschwelle und derer Konsequenz, zum Beispiel Krebsangst oder Angst eben vor einer schlimmeren Darmerkrankung, Verzicht auf Reisen bei häufigem Durchfall, also wenn ich mich das sehr einschränken lasse in der Lebensqualität. Das ist eben von Patient zu Patient sehr unterschiedlich ausgeprägt oder dass ich mich nicht mehr traue, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Das alles gibt es. Und da spielt natürlich die Psyche eine große Rolle. Wobei hier wieder zu sagen ist, also das Reizdarmsyndrom ist keine psychiatrische Erkrankung. Oder eine Erkrankung, bei dem der Patient sich die Symptome einbildet, wobei das auch nicht bei psychischen Erkrankungen der Fall ist. Also auch da, also psychosomatisch oder somatischen Erkrankungen, also die Somatisierungsstörung beispielsweise, da hat man wirklich Symptome, auch wenn sie eben nicht körperlich begründet oder ausgelöst sind, sondern eben durch unsere Psyche. Aber das ist ja sowieso bei uns leider immer noch sehr stigmatisiert und ich glaube, es braucht da noch viel Aufklärungsarbeit, dass wir dieses nicht mehr so sehr trennen und dann einfach auch die Psyche als eine wichtige Instanz sehen und nicht als etwas abstempeln wie Hypochonder oder jemand, der sich etwas einbildet an Symptomen. Genau. Aber da möchte ich auf jeden Fall auch dieses Jahr dazu beitragen, Aufklärungsarbeit zu leisten und ganz viel Ernährungspsychologie hier auch mit einzubringen. Es kann auch sein, dass eine weitere Ursache eine Nahrungsmittelunverträglichkeit ist. Also tatsächlich sind wirklich 70-80% der Reizdarmpatienten auch von Unverträglichkeiten betroffen. Und es ist leider nicht immer so, dass wenn man die Unverträglichkeit erkannt hat, das komplett reduziert oder über Karenzphasen und Wiedereingliederungsphasen für sich gelöst hat, dass man dann nie wieder Beschwerden hat, sondern dass das Reizdarmsyndrom trotzdem immer noch ein Wegweiser, ein Indikator auf dem eigenen Gesundheitsweg ist. Genau, man kann natürlich aber immer noch dann, um einfach mehr Gewissheit zu haben, Atemtests oder Blutzuckeruntersuchungen auf eventuelle Zuckerunverträglichkeiten wie Milchzucker, Fruchtzucker oder Sorbit nachweisen. Es ist schon mal hilfreich, auch die Histaminintoleranz oder Mastzellenaktivitätssyndrom kann wichtig sein. Zöliakie sollte auf jeden Fall ausgeschlossen werden, aber es gibt ja auch noch die Glutensensitivität, die eine große Rolle spielen kann. Und die Symptome können durch die Lebensweise, die eigene Ernährung beeinflusst werden. Und die Erkrankung wird aber nicht durch eine ungesunde Lebensweise verursacht. Genau, also dass man sich nicht so sehr falsch fühlt. Es kann auch wenig Prävention bereitet werden sozusagen. Ich arbeite jetzt präventiv und bin da nicht vom Reizdarmsyndrom betroffen. Das ist nicht unbedingt möglich. Allerdings, ist natürlich, sonst wärst du hier nicht im Podcast, auch deine Überzeugung sicher, dass ein ganzheitlicher, gesunder Lebensstil eben sehr helfen kann, auch Symptome im Schach zu halten oder keinerlei Beschwerden überhaupt zu entwickeln. Das ist nur wichtig, finde ich, zu wissen für viele, die sich sehr gesund ernähren und leben. Also ich habe auch mich vor Beschwerden schon gesund gelebt und auch Sport gemacht, sehr gesund gegessen und so weiter und hatte trotzdem Bauchbeschwerden. Genau, also nur nochmal, dass du für dich dann diesen Stellenwert erkennst, dass das Ganzheitliche und das Psychische auch einfach so eine große Rolle bei dieser Diagnose spielt. Was auch der letzte Punkt bei den Ursachen nochmal deutlich macht, es kann auch eine Störung von Botenstoffen sein, also von Neurotransmittern im enterischen Nervensystem, also in dem Nervensystem unseres Darms. Genau, also der Darm, unser zweites Gehirn, da kann auch eine Störung sozusagen vorliegen, was ja auch sehr eng wieder mit unserem Gehirn verbunden ist, weil die beiden eben ständig auch miteinander über die Darm-Hirn-Achse kommunizieren. Genau, das war soweit so. Was ist das Reizdarmsyndrom und was können Ursachen sein? Und wie ich ja schon gesagt habe, gibt es aktuell keine klinisch verwertbaren Biomarker. Es wird da einiges geforscht, zum Thema EC. Das ist so eine Immunaktivierung mit veränderten Mastzellen. Also da wird einiges geforscht, aber das ist alles noch nicht verwertbar aktuell. Deshalb ist das Reizdarmsyndrom eine Ausschlussdiagnose weiterhin. Und es ist wichtig, dass folgende Untersuchungen aber auch gemacht werden, um es überhaupt demnach zu betiteln. Und zwar sollte eine Zöliakie, also eine Autoimmunerkrankung, auf das Klebereiweiß ausgeschlossen werden, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, da werden Blutwerte zum Beispiel genommen, der CRP-Wert im Blut ist da ein wichtiger Marker, akute Infektionen sollten ausgeschlossen werden und auch Dickdarmkrebs bzw. ein Ovarialkarzinom sollte ausgeschlossen werden. Es lohnt sich schon, wenn man so viele Darmbeschwerden hat über eine längere Zeit, auch ich empfehle das auch immer an Klientinnen oder in der Therapie, wenn das noch nicht gemacht ist, dass man einfach das checkt, dass man auch mal eine Dickdarmspiegelung beispielsweise macht oder auch eine Dünndarmspiegelung. Das ist es sowieso nötig, um die Zöliakie gesichert sozusagen auszuschließen. Und das ist eben auch letztlich, also Dickdarmspiegelung, die beste Vorsorge, was Krebsprävention betrifft. Deshalb ist es schade, das nicht, auch wenn es ein bisschen unangenehm ist. Und das sollte aber auf jeden Fall auch geguckt werden, bevor ich dann, sage ich mal, selbst rumdoktere oder wirklich auch das Reizdarmsyndrom mir diagnostiziere. Und was da ganz wichtig ist, eben diese Restunsicherheit zu nehmen. Ich habe da auch in Therapien schon häufig erlebt, dass das einfach auch nochmal eine Beruhigung bringt vom Nervensystem, die sich wiederum positiv auf unsere Darmgesundheit und Symptome auswirken kann. Also Laboruntersuchungen, normalerweise wird eben dann Blut untersucht, Urin wird untersucht, Ultraschalluntersuchungen des Bauches wird gemacht und das sind eben nochmal wichtige Untersuchungen, um dann eben das Reizdarmsyndrom auch gesichert diagnostizieren zu können. Nach wissenschaftlichen Kriterien ist es nicht empfehlenswert, die Nahrungsmittelunverträglichkeitstests zu machen, die IgG. Unverträglichkeitstest oder eben diese Analyse der Darmflora, das wäre da kann man eben noch nicht genug mit anfangen. Aber ich habe auch schon erlebt in Therapien, dass es manchen Klientinnen auch hilft, einfach da nochmal einen Blick drauf zu werfen. Genau, das ist dann individuell, bespreche ich dann immer in der Therapie. Ich bin da nicht Gegner davon, auf keinen Fall. Ich wollte dir nur den wissenschaftlichen Stand sagen oder wie die Ernährungsmedizin es aktuell sieht. Genau, und wie man dann individuell in der Therapie vorgeht, das bespreche ich dann immer individuell mit Klientinnen und fühle ich nicht schlecht, falls du da schon Geld dafür ausgegeben hast, da drauf geguckt hast. Ich habe das auch schon gemacht und mir hat das auch in gewisser Weise, nicht umfänglich, aber damals auch ein Stück weit was gebracht, genau. Aber nur, weil ich, wie gesagt, ganzheitlich daran gearbeitet habe und nicht nur das als einzigste Lösung des Problems gesehen habe oder darauf gehofft habe. Ja, die Therapie des Reizdarmsyndroms, da arbeite ich ja ganz viel mit Klientinnen eng zusammen und es war früher so in aller Munde, man kann da nichts machen und ich finde, man kann so viel machen und es wird auch mittlerweile mehr diagnostiziert oder mehr publiziert, wollte ich sagen. Aber es gibt natürlich keine Wunderpille, genau, aber die sollte es oder gibt es ja in meinen Augen, wenn man ursächlich nach einem ayurvedischen Prinzipien arbeitet, sowieso nicht, genau, sondern man darf da eben erstmal die Beschwerden akzeptieren. Meine wichtigsten Erkenntnisse aus der Therapie oder mit Klienten sind meistens auslösende Trigger zu finden individuell. Das ist eine sehr hohe Erfolgsgarantie in meinen Augen und genau, vielleicht von meiner Seite aus, ich weiß, dass mich Gluten sehr triggert. Das konnte ich als individuellen Trigger diagnostizieren, aber auch das Abgrenzungsthema ist für mich ganz wichtig, wenn ich nicht bei mir bin und Stress. Genau, dann gibt es für Klientinnen aber auch Trigger wie beispielsweise Koffein kann triggern oder eben die FODMAPs, da komme ich auch gleich noch dazu. Genau, also eine Ernährungsumstellung kann helfen, ist aber häufig sehr individuell zu sehen und es gibt jetzt nicht die eine Ernährungsform oder Diät, die für jeden Reizdarmpatienten hilft. Genau, was da wichtig ist noch zu wissen, ist, dass man die Verbindung von Beschwerden, also Missempfindungen und Nahrung erlernen kann, also konditionieren kann. Es kann sein, dass du immer das Gefühl hast, dich betriggert was oder wenn ich jetzt zum Beispiel Gluten mir das ankonditioniert hätte oder habe, dass ich immer denke, Gluten triggert das und ich esse Gluten und dann bekomme ich wirklich Beschwerden, also diese Missempfindung, das kann erlernt, konditioniert sein. Da ist es wichtig, in der individuellen Therapie drauf zu schauen, ist es wirklich der Nahrungsbestandteil oder werden eben die Beschwerden durch so viel mehr noch ausgelöst als nur das eine Lebensmittel. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, den man anschauen sollte in der Therapie, denn es ist einfach so, dass Verdauungsprozesse auch einfach mit Bildung von Flüssigkeit, Gas und Darmbewegungen einhergehen. Aber bei Reizdarmpatienten wird es oft als schmerzlich empfunden. Das liegt oft daran, dass die Schmerzschwelle erniedrigt ist oder eben diese Empfindungsschwelle erniedrigt ist. Also eine erhöhte viszerale Sensibilität. Da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Genau, und bevor man dann eben komplett Gluten reduziert, sollte man wirklich auch nochmal schauen, habe ich keine Zöliakie, weil die kann ja nur festgestellt werden, wenn ich auch eine Glutenlast habe. Genau, und dann kann es natürlich helfen, nochmal auf individuelle Unverträglichkeiten zu schauen. Aber es ist dann auch wichtig, wenn man nicht darauf reagiert und man da nichts merkt, dass man es dann auch gut sein lässt, dass man dann an anderen Faktoren arbeitet, sonst bekommt man eben in diese Angst vor Lebensmitteln, die auch wiederum Beschwerden triggern kann. Genau. Also bei mir ist es wirklich so, wenn ich jetzt im Restaurant essen gehe und da ist irgendwo was drin an Gluten, merke ich das eigentlich sofort an einem entzündeten Gefühl in der Magengegend. Also man kann dann wirklich wie bei Zöliakie-Patienten dieses entzündete Dreieck feststellen und ich bekomme dann einen sehr, sehr starken Blähbauch und ich weiß eigentlich sofort, dass es an einem Lebensmittel oder an dem Gluten liegt. Ist eine Sofortreaktion für mich und es ist auch immer, also nicht so ab und zu und ich habe es wirklich ganz lange für mich über Monate, Jahre einfach, wo ich weiß, ich habe es oft in Frage gestellt, liegt es nicht vielleicht doch an was anderem und es war einfach immer diese akute Sofortreaktion. Ich habe damals auch die Zöliakie-Gruppe geleitet, ehrenamtlich in meinem Heimatort und da war es immer so, dass wir sogar, wenn wir essen waren, viele es war noch eine andere dabei, die auch sofort reagiert hat und viele Zöliakie-Patienten reagieren gar nicht so sofort darauf und ich konnte immer, also wenn wir irgendwo essen waren, So von wegen, ah, erstmal die Lena und die andere Teilnehmerin testen lassen, die reagieren sofort darauf und dann wissen wir, okay, wir können es essen oder nicht. Also nur so als Gag damals, ist jetzt auch wirklich eigentlich kein Gag, aber nur, dass du es nochmal verstehst oder weißt, ich habe das für mich sehr rausgefunden, dass es einfach das ist und seit ich das auch konsequent weglasse, mit ganzheitlicher Praxis hatte ich dann auch keine Beschwerden mehr, habe natürlich auch an meiner Darmflora gearbeitet, Dysbiosen ausgeglichen und so weiter. Genau, aber leider ist es nicht für jeden so. Genau, es gibt eben Menschen, die reagieren aufs Lebensmittel und wissen das genau. Und wenn du aber immer noch denkst, ah, ist es das Lebensmittel oder nicht, ich reagiere manchmal darauf, manchmal nicht, ist es das vielleicht nicht. Und es lohnt sich mehr, auf andere Aspekte zu schauen, einfach damit du ja, dich in deiner Ernährungsweise nicht zu sehr einschränkst, wenn es das gar nicht ist oder wenn das gar nicht nötig ist. Genau, da arbeite ich dann auch mit Klienten immer nochmal an dem FODMAP-Konzept, wenn es wirklich klar ist, dass es noch auch mit Lebensmitteln zusammenhängen muss, wenn wir das rausgefunden haben, wobei es, wie gesagt, immer nicht die alleinige Ursache ist, es ist immer auch noch die Psyche, die eine große Rolle spielt. Genau, und die FODMAP, Low-FODMAP-Diät, die sollte angeleitet funktionieren. Ich habe da ja eine Masterclass dazu gemacht, wenn du das noch nicht für dich ausprobiert hast und hast das Reizdarmsyndrom, genau, ist das auf jeden Fall bestimmt nochmal ein großer Faktor, um deine Beschwerden zu lindern. Ich packe dir den Link in die Shownotes. Dann wollte ich noch kurz auf die Darmbakterien zu sprechen kommen. Also es gibt keine speziellen Probiotika aktuell, die empfohlen werden, aber es wird geforscht und es gibt schon einige Stämme, wo wir wissen, okay, der und der Stamm löst die und die Beschwerden ein Stück weit aus oder bei Depressionen ist zum Beispiel immer die Bakterienart vermindert. Wenn dich das interessiert, schreib mir gerne, dann mache ich da nochmal eine Folge dazu, zu dem Thema Darmmikrobiota oder wie Probiotika helfen können. Es wird aber auch geforscht mittlerweile zu Stuhltransplantationen. Da gibt es wohl auch Hoffnung oder Dinge in Aussicht, aber da ist aktuell die Datenlage auch noch viel zu unzureichend, dass man darüber sozusagen sprechen sollte oder könnte. Genau. Und auch bei der Therapie ist es so, dass es gibt gewisse Medikamente, Gabe von Pankreasenzymen, Mesalazin, genau, ist das Medikament, meine ich, wo auch in, ist einfach ein Antihistaminikum. Genau, das ist aber alles nicht wirklich nachgewiesen, auch Fußreflexzonenmassage und so weiter. Wenn dir das aber hilft, go for it. Der Kinderarzt, wo ich mit meiner Tochter hingehe, sagt immer, wer heilt, hat recht. Genau, wo es Datengrundlagen oder Nachweise gibt, ist, dass Pfefferminzöl vor allem bei Schmerzen und Blähungen sehr helfen kann. Und Yoga ist auch nachgewiesen. Es gibt ja auch Studien, da habe ich auch zum Podcast schon mal einiges gemacht zum Thema, wie Yoga hilft im Gegensatz zur FODMAP-Ernährung. Mit Dr. Dania Schumann, hört da gerne mal ins Interview rein. Akupunktur, da gibt es auch Daten, dass es helfen kann. Viszerale Osteopathie, Darmmassagen, da habe ich ja auch extra im Buch eine Anleitung dazu gemacht, das ist nachgewiesen. Und was auch wohl sein kann, aber das ist, glaube ich nicht, was du das in Erwägung ziehst oder der Arzt, aber eine sakrale Neuromodulation, das wird eher gemacht, wenn man sich nicht mehr richtig entleeren kann oder auch die Blasenfunktion gestört ist oder man den Steuermechanismus der Entleerung nicht mehr sicherstellen kann. Genau, sowas kann in gewissen Fällen Therapie sein, vor allem eben, wenn man eben sehr Durchfall hat und es nicht halten kann beispielsweise, aber das ist sehr, sehr selten, sage ich mal. Und also eine gewisse symptomorientierte Therapie, es wird auch von Antidepressiva gesprochen oder eben eine symptomorientierte medikamentöse Therapie, die wirklich in Absprache mit dem Arzt erfolgen sollte oder mit der individuellen Therapeutin, mit der du zusammenarbeitest. Genau, da möchte ich jetzt auch gar keine Mittelchen irgendwas nennen, sondern das ist zu speziell, da darf ich gar keine Empfehlungen sozusagen jetzt rausgeben, könnte ich auch nicht ohne vorherige Anamnese, genau, aber ich hoffe, es war schon einiges dabei, was dir hilft, was du vielleicht noch nicht im Blick hattest, gerade bei der Ursachenforschung, das ist einfach so der aktuelle Stand aktuell zum Thema Reizdarmsyndrom, noch so ein bisschen, ich habe jetzt so ein bisschen was einfließen lassen auch, was ich mit Klientinnen schon rausgefunden habe oder eben dieser ganzheitliche Ansatz, der sehr stark helfen kann. Und wenn dich das Thema interessiert, gerade im Bereich Ernährung und Psyche, Angst vor Lebensmitteln, wie kann ich da auch wieder rauskommen? Genau, schreib mir einfach, was dich jetzt auch noch näher interessiert zu der Folge. Es war ja jetzt grob ein Update, dann gehe ich da drauf nochmal ein. Und ansonsten, genau, beziehe ich mich nächstes Mal sehr gerne noch mehr auf das Thema Ernährung und Psyche, auch bei einigen Posts auf Instagram, falls du mir da folgst. Genau, schreib mir einfach. Ich freue mich, in Austausch zu sein. Vielleicht magst du mir mal wieder eine Rezension da lassen, auch falls du es schon mal getan hast. Es würde mir sehr helfen, dass der Podcast von mehr Menschen noch gesehen wird, dass wir vielleicht in den Charts da nochmal ein Stück weiter höher kommen. Das ist immer sehr dankbar. Ja, das würde mich sehr freuen, wenn du dir in der Form etwas zurückgeben magst. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören, wenn du mit hier dabei bleibst, und hoffe, die Folge hilft dir weiter, auf deinem Weg zu mehr Unbeschwertheit, Leichtigkeit zu gelangen. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge, lass es dir richtig gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena.